Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Ihr hört das Focus Europa Magazin von Radio Dreieckland Freiburg am Montag, den 14. März 2016. Ihr hört uns auf der 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de oder vielleicht auch an einem anderen Tag auf der Frequenz eines anderen freien Radios in eurer Region. Am Mikrofon und verantwortlich für diese Sendung ist Mathieu. In der kommenden Stunde erwarten euch Informationen und kurze musikalische Pausen zum Verdauen der Beiträge, und zwar mit folgenden Themen. Renault kämpft in der Türkei mit Entlassungen und Polizei für niedrige Löhne. 150 bis 200 Tote in Cizre und Erdogans Kreuzzug gegen kurdische Rebellen ist noch lange nicht zu Ende. Und 2014 kein Fukushima am Oberrhein. Und in der zweiten Hälfte dieser Sendung geht es mit zwei Beiträgen verstärkt um die europäische Flüchtlingspolitik und die jüngste Vereinbarung mit der Türkei. Flüchtlingsfeind Orban als Vorreiter, Karl Kopp von Pro-Asyl zum geplanten Flüchtlingsabkommen zwischen EU und Türkei und wenn du nicht machst, was ich will, dann schicke ich dir Flüchtlinge. Unser Korrespondent Bernhard Schmidt zur wiederkehrenden Benutzung von Flüchtlingen als Drohung bei Verhandlungen innerhalb der EU und mit Nachbarstaaten. Wir steigen aber erstmal in diese Sendung mit den Nachrichten ein.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Die Themen: Dutzende Tote und über 100 Verletzte beim Anschlag in Ankara. Baden-Württemberg, grünstärkste Partei, AfD zieht ins Landesparlament ein, grün-rot abgewählt. Rheinland-Pfalz, AfD und FDP ziehen ins Landesparlament ein, rot-grün abgewählt. Sachsen-Anhalt, AfD, zwergstärkste Partei, große Koalition abgewählt.
Dutzende Tote und über 100 Verletzte bei Anschlag in Ankara. Bei einem Autobombenanschlag in der türkischen Hauptstadt Ankara sind am gestrigen Sonntagabend fast 40 Menschen gestorben und über 120 Menschen verletzt worden. Es ist der dritte tödliche Anschlag in der türkischen Hauptstadt innerhalb von wenigen Monaten. Noch hat sich keine Organisation zu dieser Tat bekannt. Der türkische Ministerpräsident Davutoğlu erklärte jedoch, er habe konkrete Hinweise auf eine dafür verantwortliche Terrororganisation. Laut der regierungsnahen Zeitung Sabah handelt es sich vermutlich um einen Selbstmordattentäter der als terroristisch eingestuften kurdischen Arbeiterpartei PKK. Wie bei den vergangenen Anschlägen kündigte der türkische Präsident Erdogan an, die Türkei werde entschieden gegen Terrorismus vorgehen und sich selbst verteidigen.
Baden-Württemberg, grünstärkste Partei, AfD zieht ins Landesparlament ein, grün-rot abgewählt. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg wurden die regierenden Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit einem Rekordergebnis von 30% der abgegebenen Stimmen zum ersten Mal stärkste Partei in einem Landtag. Die grün-rote Landesregierung verliert jedoch ihre Mehrheit im Landesparlament, weil die SPD im Vergleich zur Landtagswahl 2011 verlor. Die Wahlbeteiligung stieg im Vergleich zur letzten Landtagswahl auf 70% leicht an. CDU und SPD verzeichneten jeweils zweistellige Verluste. Die CDU erhielt zum ersten Mal seit der Entstehung von Baden-Württemberg 1952 weniger als 30% der Stimmen und wird damit zum ersten Mal nicht die stärkste Partei im Landesparlament sein. Die AfD erhielt aus dem Stand 15% der Stimmen und löste die SPD als drittstärkste Partei ab. Die SPD ihrerseits erhielt nicht einmal 13% der Stimmen. Schlussendlich verzeichnete die FDP mit 8% einen leichten Stimmenzuwachs. Die Regierungsbildung ist noch unklar. Möglich wäre eine Koalition von Grünen, CDU sowie Grünen, SPD und FDP. CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf hofft seinerseits noch auf die Bildung einer Koalition von CDU, SPD und FDP.
Rheinland-Pfalz, AfD und FDP ziehen ins Landesparlament ein, rot-grün abgewählt. Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wurde die SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit rund 36% der abgegebenen Stimmen als stärkste Partei bestätigt. Die rot-grüne Landesregierung verliert jedoch ihre Mehrheit im Landesparlament, weil die Grünen im Vergleich zur Landtagswahl 2011 zwei Drittel ihrer Wählerschaft verloren. Im Vergleich zur letzten Landtagswahl stieg die Wahlbeteiligung auf über 70% deutlich an. Die CDU bleibt mit über 30% der Stimmen trotz geringer Verluste zweitstärkste Partei im Landesparlament. Die AfD schafft aus dem Stand mit einem zweistelligen Ergebnis den Einzug ins Parlament. Auch die FDP kann mit 6% der Stimmen neu ins Parlament einziehen. Schließlich verzeichnen die Grünen die größten Verluste und schaffen es mit 5% der Stimmen gerade noch im Landesparlament vertreten zu bleiben. Die SPD strebt nun eine Koalition mit Liberalen und Grünen an.
Sachsen-Anhalt. AfD zweitstärkste Partei, große Koalition abgewählt. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben alle Parteien, die bislang im Landesparlament vertreten waren, an Stimmen verloren. Die regierende Große Koalition verliert ihre Mehrheit im Landesparlament, insbesondere weil die SPD im Vergleich zur Landtagswahl 2011 die Hälfte ihrer Wählerinnenschaft verlor. Im Vergleich zur letzten Landtagswahl stieg die Wahlbeteiligung um 10 Prozentpunkte an. 2011 hatte fast die Hälfte der Wahlberechtigten nicht an der Landtagswahl teilgenommen. Die CDU von Ministerpräsident Rainer Haselhoff bleibt mit 30% der Stimmen stärkste Partei, trotz geringer Verluste. Die AfD erzielte mit fast einem Viertel der Stimmen ihren Rekord bei der Landtagswahl und wird damit aus dem Stand zweitstärkste Partei im neuen Parlament. Die Linke verlor deutlich an Stimmen und erhielt 16% der Stimmen. Die SPD verzeichnete ihrerseits die größten Verluste und erhielt kaum mehr als jede zehnte Stimme. Schließlich schafften es die Grünen mit rund 5% der Stimmen nur knapp im Landesparlament vertreten zu bleiben. Die CDU strebt offenbar eine Regierungsbildung mit SPD und Grünen an.
In letzter Zeit war die Türkei wieder häufiger wegen der, vorsichtig gesagt, Einschränkung der Pressefreiheit und wegen des Kurdenkonfliktes in den Schlagzeilen. Doch die Einschränkungen politischer Freiheiten bekommen die BewohnerInnen der Türkei nicht nur zu spüren, wenn sie auf eine StudentInnen-Demonstration gehen oder das Pech haben, im umkämpften Südosten der Türkei zu wohnen. Die politischen Verhältnisse drücken sich auch in sehr mäßigen Rechten für ArbeitnehmerInnen und Gewerkschaften aus. Einheimische wie internationale Unternehmer profitieren davon. Radio Dreikland sprach mit Eyüp Özer von der Metallgewerkschaft Metal Is über die Unterdrückung von Lohnforderungen im Werk von Renault in Bursa. Kollege Jan fragte ihn zunächst, welches Problem es dort genau gibt zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitern auf der einen Seite und dem französischen Automobilhersteller Renault auf der anderen Seite.
Am Morgen des 29. Februar geschah Folgendes. Renault hat 10 Arbeiter, darunter Arbeitervertreter, entlassen. Nachdem die Arbeiter entlassen worden waren, haben die anderen versucht, sich vor der Fabrik zu versammeln. Aber die Leitung der Renault-Fabrik hat die Polizei geholt und die Polizei hat diese Arbeiter, die entlassenen Arbeiter und die Gewerkschaftler angegriffen. Daraufhin haben die übrigen Arbeiter mit einem Streik begonnen und gefordert, dass die Entlassenen wieder eingestellt werden. Sie haben die Produktion gestoppt. Nachdem die Produktion angehalten worden war, haben sie angefangen, andere Führer der Arbeiterschaft, also welche, die sich für die Belegschaft vorgewerkt haben, zu entlassen. Bis jetzt wurden 75 Arbeiter bei Renault entlassen. Die Firma hat außerdem damit begonnen, die streikenden Arbeiter an ihrem Arbeitsplatz zu isolieren. Sie haben sie daran gehindert, sich in der Fabrik frei zu bewegen. Vor der Fabrik ist noch immer viel Polizei mit Wasserwerfern. Sie verhindern, dass die Gewerkschaftler mit anderen Arbeitern reden. Außer den 75 entlassenen Arbeitern wurden 120 Arbeiter beurlaubt. Diese 120 Arbeiter werden alle einzeln von der Firma angerufen und aufgefordert, selbst zu kündigen. Dann würde die Firma eine Entschädigung zahlen. Diejenigen, die das nicht tun, würden sie ohne Entschädigung entlassen.
Aksi takdirde bunu kabul etmeyenleri de tazminatsız olarak işten çıkartıyorlar.
Wie hat das Ganze angefangen? Warum wurden die ersten 10 Arbeiter entlassen?
Seit 2 Monaten fordern die Arbeiter eine Lohnerhöhung. Wegen dieser Forderung machen sie seit 2 Monaten verschiedene Aktionen in der Fabrik. Der Grund für die Entlassung der ersten 10 Arbeiter sind diese Aktionen. Insbesondere eine Aktion am 10. Februar wird als Begründung für die Entlassung genannt.
Aber es gibt doch ein Streikrecht. Können Sie das Streikrecht gemäß den türkischen Gesetzen gebrauchen?
Es ist so, dass das Streikrecht in den türkischen Gesetzen sehr eng gefasst ist. Es gibt im Grunde nur ein Recht auf Tarifvereinbarungen. Aber das entspricht nicht dem internationalen Rechten. Und die Leute haben nur eine Protestaktion gemacht. Die ersten 10 haben sie während einer solchen Protestaktion in der Fabrik gekündigt. Die anderen, weil sie sich mit den ersten 10 solidarisiert haben.
Wie sind die Arbeitsbedingungen bei Renault? Ich denke, dass Renault als große Fabrik etwas mehr zahlt.
Nein, das ist nicht so. Die Löhne sind sehr niedrig. Nach der Erhöhung des Mindestlohnes ist die Fabrik bei 70-80% des Mindestlohns. Außerdem haben alle wegen der harten Arbeitsbedingungen ernsthafte gesundheitliche Probleme, insbesondere Kreuz- und Rückenleiden. An ihren Arbeitsplätzen müssen sie ständig Überstundenschichten machen. Deshalb haben sie keine Zeit mehr für ihre Familien. Es gibt sehr ernste Probleme.
Soweit Eyüp Özer von der Metallgewerkschaft Metal Is im Gespräch mit Kollege Jan.
It's insane. But now I hear a sweet song, as you know. I know it whispers in my ears, the fear is a fear. I hear your sweet call as you walk my floor. I'm lost in your embrace, on my face. Tears coming down, let go dear.
Während sich der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu auf dem Parkett in Brüssel als Flüchtlingsverwahrer gibt, tobt im Osten seines Landes ein kleiner Bürgerkrieg mit Hunderten von Toten und Zehntausenden von Binnenflüchtlingen, vorsichtig geschätzt. Am Mittwoch vergangener Woche ging nach 103 Tagen die militärische Säuberungsaktion in der Altstadt von Diyarbakir zu Ende. Außer Diyarbakir, das zum Weltkulturerbe gehört, wurde die ebenfalls am Tigris gelegene Stadt Cizre bisher am schlimmsten beschossen. Die 130.000 Einwohnern zählende Stadt kam Mitte Dezember das zweite Mal unter Beschuss. Gut 2 Monate lang herrschte eine totale Ausgangssperre und wurde die Stadt von Scharfschützen und mit Kanonen beschossen. Ziel des Militärs war es unter anderem, Barrikaden zu beseitigen, die die BewohnerInnen errichtet hatten. Bei den Auseinandersetzungen starben auch einige Soldaten, doch sehr viel mehr Zivilisten. Vor einigen Tagen hat sich eine Delegation der Republikanischen Volkspartei CHP die Verwüstungen in Cizre angesehen. Die CHP ist die zweitgrößte Partei der Türkei. Sie ist keine pro-kurdische Partei und hat in den hauptsächlich von Kurdinnen und Kurden bewohnten Gebieten relativ wenig WählerInnen. Radio Dreiklang sprach mit dem Abgeordneten Dr. Ali Sheker, der auch ein bekannter Chirurg ist und an der CHP-Delegationsreise in Cizre teilnahm. Kollege Jan fragte ihn zunächst, was die Delegation herausgefunden hat.
Şimdi biz giderken Nusaybin üzerinden gidecektik. Yalnız sabah erken saatlerde bir patlama olduğu için iki polis orada şehit olmuştu. Oradan değil İdil üzerinden gidelim diye karar verildi. Cizre'ye, Mardin'den Cizre'ye geçtik biz.
Wir wollten über Nusaybin nach Cizre fahren. Doch am frühen Morgen gab es dort eine Explosion, die zwei Polizisten tötete. Deshalb haben wir uns entschlossen, über İdil nach Cizre zu fahren. Den Weg über Mardin. In İdil waren zwei Soldaten getötet worden. Von da setzten wir die Fahrt nach Cizre im Konvoi fort. Als wir nach Cizre kamen, waren da große Zerstörungen in der Stadt. Insbesondere in einigen Stadtvierteln gab es sehr schlimme Zerstörungen. Es erinnerte an Bilder aus Beirut im libanesischen Bürgerkrieg oder waren sogar noch schlimmer. Läden waren verheert, Häuser waren zerstört. Es sah aus wie nach einem Erdbeben. Einige Häuser lagen völlig in Trümmern. Wir gingen auch an diese Stellen, von der in den Medien die Rede war, dass Verwundete in den Kellern liegen und um Hilfe bitten. In diesem Keller lagen verbrannte Leichenteile, Knochen. Gleichzeitig gab es daneben auch Dinge, die nicht gebrannt hatten. Insbesondere die Leichen waren verbrannt. Bei der Untersuchung sahen wir, dass die Zerstörungen mit sehr schweren Waffen angerichtet worden waren, mit Kampfpanzern und Kanonen. Die Leute kehrten erst zurück und versuchten, ihre Häuser zu finden. Weil einige Häuser völlig zerstört worden waren, hatten ihre Bewohner keine Häuser mehr. Einige lebten in den Trümmern, in sehr stark zerstörten Häusern. Die Scheiben der Fenster waren zerbrochen, einige Häuser hatten auch keine Wände mehr und die Leute waren gezwungen, in diesen Häusern zu bleiben.
Evlerini bulmaya çalışıyordu. Bazı evler tamamen tahrip olduğu, yıkıldığı için evleri yoktu. Bazıları yıkıntı içerisindeydi ve çok ciddi bir tahribat vardı evlerde. Pencereleri, camları kırıldığı gibi duvarları da yoktu bazı evlerin ve insanlar maalesef o evlerde kalmak durumundaydı.
Bir yardım yok mu? Gab es Hilfe für Sie?
Biz yardım gözlemedik orada bir yardım maalesef yoktu.
Wir haben keine Hilfe gesehen. Da gab es leider keine Hilfe. Von Zeit zu Zeit wird gesagt, es wäre Hilfe geschickt worden, aber wir haben in Cizre nichts davon gesehen. Ob es mittlerweile welche gibt, wissen wir natürlich nicht. Aber die Leute versuchen mit Handkarren ihre Habe wieder zurückzubringen. Die Kinder sind in einem schrecklichen Zustand. Man riecht immer noch der Geruch von Leichen. In den besagten Kellern hat es einen starken Brandgeruch. Von den Trümmern in der Umgebung kommt auch ein schlimmer Geruch. Es ist ein katastrophaler Zustand. Es hat sehr gravierende Zerstörungen gegeben. Und wenn wir auch sagen, dass es dort einen Kampf mit der PKK gegeben hat, so hat die zivile Bevölkerung doch sehr gelitten. Leider sind viele Zivilisten gestorben. Es ist von 200 die Rede. Mit DNA-Test wird versucht, die Identität der Toten festzustellen. Es sieht wirklich sehr schlimm aus.
Sie ist 100 civarında ölüm olduğu iddia ediliyor ve işte DNA testleriyle cesetlerin kimlikleri test edilmeye çalışılıyor. Çok kötü, çok sandıran görüntüler var.
Wie viele Menschen sind in Cizre gestorben?
200 civarında olduğu iddia ediliyor. Yani bizim de oradaki yaptığımız yetkililerle görüşmelerde 150-200 civarında biz...
Es ist von ungefähr 200 die Rede. Das heißt, dort haben wir von den Verantwortlichen erfahren, dass es zwischen 150 und 200 Tote gab. Der Generalstab hat erklärt, dass in Cizre ungefähr 600 Terroristen ausgeschaltet wurden. Die Verantwortlichen vor Ort haben uns gesagt, dass ungefähr 600 Menschen festgenommen bzw. verhaftet wurden. Aber es sind zwischen 150 und 200 Menschen gestorben und die Stadt wurde sehr schlimm zerstört. Kinder, Frauen, Alle unsere Landsleute müssen dort in diesen Trümmern leben.
Çocuklar, kadınlar, orada hayatını sürdüren vatandaşlar da bu yıkımın bütün sıkıntısını orada maalesef yaşıyorlar.
Sie haben dort natürlich mit den Landsleuten gesprochen. Was war ihre Reaktion?
Vatandaşlar bu yapılan yıkımın niye yapıldığını, niye biz düşman mıyız, bizi bu kadar evlerimizi başlarımıza yıkıyorlar noktasında şikayetlerini, serzenişlerini ilettiler. Vatandaşlar olayın şokunda ve niye böyle bir yıkım yaşandığını anlayamadılar.
Die Landsleute haben sich beschwert. Warum wurde hier verbrannt? Warum wurde hier zerstört? Sind wir die Feinde, dass unsere Häuser so zerstört werden, dass das alles auf unsere Köpfe kommt? Die Landsleute sind von dem Ereignis schockiert und sie verstehen einfach nicht, warum es so eine Zerstörung gegeben hat, warum sie wie Feinde gesehen wurden, können sie nicht begreifen. Diese Zerstörung bringt immer mit Gewalt nur Gewalt hervor. Auf Gewalt wird mit mehr Gewalt geantwortet und leider wird die Türkei in ein Milieu gezogen, in dem noch größere Kämpfe stattfinden werden. Deshalb ist es notwendig, Empathie zu entwickeln und die Landsleute dort zu verstehen. Man soll nicht sagen, dass man gegen Terrorismus kämpft und dabei die Landsleute dort bestrafen. Um die kurdische Frage zu lösen, müssen die vier im Parlament vertretenen Parteien sofort zusammenkommen und eine Kommission gründen. Der Weg für eine friedliche Lösung muss geöffnet werden. Wenn die Regierung weiter eine militärische Lösung versucht, ein Weg, auf dem wir schon 40.000 Menschenleben verloren haben, dann kann es sein, dass sie die Türe für Hunderttausende weitere Opfer öffnet. Es ist die Aufgabe der Politiker, das zu verhindern. Es ist nun mal die Aufgabe der Politiker, das Leben der Menschen zu schützen. Wenn sie das tut, wird die PKK unbedingt die Waffen niederlegen. Wir müssen diese Zeit der Zerstörung und der militärischen Drohung unbedingt rasch verlassen. Wenn wir kein friedliches Umfeld schaffen können, werden die Zerstörungen noch viel größer werden. Wir befürchten, dass es in anderen Städten im Südosten, in Nusaybin, in Şırnak, in Silopi, in Yüksekova ähnliche Zerstörungen geben kann. Soweit wir gesehen haben, gibt es auch dort Vorbereitungen für Operationen. Wenn man dieses Problem einfach ignoriert oder für nichtig erklärt, erreicht man nichts. Dieses Problem löst man, indem man miteinander spricht, einen Dialog eröffnet. Auf der Welt werden solche Probleme ohnehin so gelöst, indem man 10 oder 15 Millionen Kurden einfach nicht zählt, kann man dieses Problem nicht lösen. Indem bei diesen Operationen Unschuldige vor aller Augen sterben, wird das Problem nur größer. Das hinterlässt im Gedächtnis der Menschen nur harte Spuren. Das öffnet Wunden, die in Jahrzehnten, vielleicht in Jahrhunderten nicht vergessen werden. Das muss verhindert werden. Es soll sofort Frieden sein. Es soll kein Mensch mehr sterben. Auch kein Polizist und kein Soldat.
Soweit der türkische Abgeordnete und bekannter Chirurg Dr. Ali Şeker im Gespräch mit Kollege Jan. Das Interview wurde am vergangenen Donnerstag geführt, inzwischen sind zwei aktuellere Informationen hinzugekommen. Die im Interview befürchtete Aktion gegen Yüksekova scheint begonnen zu haben. 80 schwere Panzerwagen wurden in die Stadt gebracht, Soldaten und Polizisten in den Schulen stationiert. Einwohner verließen in Panik die Stadt. In der Nacht zum Montag wurden über Yüksekova und Nusaybin Ausgangssperren von unbestimmter Dauer verhängt. 20.000 Soldaten sollen an dem Einsatz gegen die PKK bzw. zur Beseitigung von Barrikaden beteiligt sein. In beiden Städten leben jeweils ca. 120.000 Menschen. Mit 2 Jahren Verzögerung kam das Ausmaß der Überschwemmung im AKW Fessenheim ans Licht. Kein Tsunami war nötig, eine simple Rohrverstopfung und der Sicherungskasten wurde geflutet. Die Brennstäbe konnten nicht mehr bewegt werden, die Anlage musste und konnte gerade noch durch das Einleiten von Bohr ins Kühlwasser heruntergefahren werden. Glück gehabt. Laut Reaktorexperte Manfred Mertens war es das erste Mal, dass in Westeuropa ein Leistungsreaktor auf diese Weise herabgefahren werden musste. In Baden wird seither der Unfall im April 2014 neu bewertet, im Elsass nicht. Professor Jürg Stöcklin vom Trinationaler Atomschutzverband TRAS erklärte gegenüber Radio Dreieckland den Vorfall und das Zeitplan, das älteste französische AKW vom Netz zu nehmen. Zunächst fragte ihn Kollege Konrad, was 2014 bei diesem Vorfall passierte.
Also was zuerst passiert ist, also dass es eine Überschwemmung gab in mehreren Räumen und durch diese Überschwemmung wurden die elektrischen Anlagen der Sicherheitssysteme quasi beeinträchtigt das war natürlich, also Sicherheitssysteme, der Abschaltsysteme für den Reaktor. Und dann ließ sich der Reaktor nicht mehr regulieren durch die Kühlstäbe. Und was sie dann gemacht haben, ist eben, dass quasi der Reaktor abgeschaltet wurde durch die Einleitung von Bohr ins Kühlwasser. Und nicht mittels der Kontrollstäbe. Das wäre die andere Möglichkeit gewesen.
2014, das ist ja schon fast 2 Jahre her. Zwischenzeitlich ist natürlich wiederum einiges passiert, aber 2014 ist diese praktische Kleinigkeit passiert und heute geht das Ganze in die Luft, sprich Gott sei Dank nicht in Fessenheim in die Luft, aber pressenmäßig in die Luft. Und warum erst heute? Ich meine, es ist ja teilweise auch schon zwischenzeitlich berichtet worden und das wird jetzt zumindest in den deutschen Medien ganz, ganz populär.
Ja, also es ist so, 2014 hat dieser Vorfall bereits sehr viel zu reden gegeben. Die Aufsichtsbehörde, die ASN, hat ja zuerst eine Meldung gemacht, gesagt, da sei ein Störfall aufgetreten. Die ASN hat den aufs Niveau 1 festgelegt und in dieser Meldung der ASN wurde nicht davon gesprochen, dass es zu einer Reaktorabschaltung kam, sondern dort wurde nur diese Geschichte mit der Überschwemmung thematisiert. Und dann ist aber später, also die ASN hat dann aufgrund von diesem Störfall dem Betreiber einen Brief geschrieben, mit Fragen, auch mit durchaus kritischen Bemerkungen. Und dieser Brief, den hat man zuerst nicht gekannt. Der ist dann, ich glaube, das war ja im Verlauf des Sommers, ist dieser Brief bekannt geworden. Und aufgrund von dem, was in diesem Brief gestanden hat, gab es dann ziemlich kritische und heftige Reaktionen auch. Es gab politische Vorstöße von Seiten, also Bärbel Michel hat einen Vorstoß gemacht, hat sich ans Ministerium von Baden-Württemberg genannt und gefragt, was da passiert ist. Die haben dann Abklärungen gemacht, haben die EDF und die Aufsichtsbehörde gefragt und das Thema wurde dann auch, allerdings erst relativ spät, ausführlich in der GLIS, also der Commission Locale de Surveillance, besprochen. Und von Seiten des Betreibers und auch von Seiten der Aufsichtsbehörde wurde damals quasi immer beruhigend gesagt, das sei ein ganz normaler Vorgang gewesen und eigentlich hätte es kein Problem gegeben. Ich meine, das sagen sie auch heute ja noch, oder? Und was jetzt eigentlich neu ist, also was dann zu diesen Pressemitteilungen geführt hat, ist, dass der Reaktorsicherheitsexperte Professor Mertens sich diese Sache nochmals genauer angeschaut hat und dann seine Beurteilung abgab. Und seine Beurteilung ist deutlich kritischer als das, was bisher von Betreiber oder von der Aufsichtsbehörde gesagt wurde oder gesagt wird. Und das hat dann zu all diesen Reaktionen geführt. Aber es war natürlich schon so, auch im Jahre 2014, das war einer der vielen Störfälle, welche natürlich dazu geführt haben, dass wir oder andere kritische Gruppierungen und auch also die Stadt Freiburg, das Land Baden-Württemberg gesagt haben, dieser Reaktor in Fessenheim, da gibt es viele Probleme, es gibt Unsicherheiten, es gibt Gefahren, wir wollen, dass der sofort geschlossen wird. Also das war schon 2014 ein Thema, aber nicht in diesem Ausmaß, wie das jetzt geschehen ist.
Ich konzentriere mich trotzdem auf 2014, das heißt, dazwischen gab es natürlich auch schon wieder jede Menge Geschichten, aber das ist jetzt richtig wieder hochgekocht, sprich man hat damals zum ersten Mal praktisch mit den Füßen abgebremst, und das heißt in diesem Falle Bohr, das heißt man hat dem Kühlwasser Bohr zugeführt, dass entsprechend diese Reaktion unterbrochen worden ist. Es hätte sein können, glaube ich, dass der Reaktor tatsächlich durchprellt.
Also der Professor Mertins hat gesagt, dass dass aufgrund von den Aussagen im Brief der ASN man den Eindruck erhält, dass der Reaktor kurzfristig quasi nicht mehr unter Kontrolle war. Also dass das Personal nicht gewusst hat, was im Reaktor betrieb. Und das wäre natürlich sehr gravierend, wenn das wirklich so gewesen ist. Das wird vom Betreiber und von der ASN in Abrede gestellt, aber es ist einfach nicht klar. Und ich denke, es ist richtig, dass man nochmals diese Abläufe ganz genau diskutiert und wirklich erklärt, was da effektiv geschehen ist. Wir haben vom Trinationalen Atomschutzverband eben schon das Gefühl, dass dieser Vorfall damals verharmlost wurde.
Jetzt damals verharmlost, heute sieht es so aus, in der deutschen Presse zumindest große Aufregung und in der französischen Presse eher beruhigende Töne. Hollande hat versprochen, 2016 ist mit Fessenheim Schluss. Andere Minister haben das kurzfristig mal bestätigt. Dann lese ich wiederum, nee, also 2016 ist ja nur so eine kleine Fußnote. Wo stehen wir jetzt hier in Frankreich? Das heißt, wie ist die Situation?
Also der aktuelle Stand ist der, dass, und das sind die Aussagen von Seiten der französischen Regierung eigentlich seit einiger Zeit konsistent und gleich, dass die EDF, der Betreiber, bis Juni 2016 einen Antrag stellen sollte für die Schließung von Fessenheim, der dann von der französischen Regierung akzeptiert wird. Und ich hoffe sehr, dass das tatsächlich passiert. Allerdings, wenn quasi ein Beschluss gefällt ist, dass Fessenheim geschlossen werden soll, also wenn ein solcher Beschluss quasi rechtskräftig existiert, dann kann man die Hoffnung haben, dass das tatsächlich auch passiert. Aber das wird nicht von einem Tag auf den anderen passieren, sondern das dauert halt. Und das Problem ist meiner Meinung nach das, dass die französische Regierung eben immer noch davon ausgeht, dass Fessenheim sicher ist, und das Abschaltprozedere dem in dem Sinn eben auch der EDF überlässt, und das kann bis zu 2 Jahren dauern, bis dann der Reaktor tatsächlich endgültig abgestellt ist. Und es besteht natürlich eine gewisse Gefahr, dass eine neue französische Regierung, wenn Fessenheim nicht quasi unwiderruflich stillgelegt ist, das heißt, wenn die Brennstäbe entfernt sind, dass dann ein solcher Schließungsentscheid auch wieder rückgängig gemacht werden könnte, was wir nicht hoffen wollen.
Soweit Professor Jörg Stöcklin vom Trinationalen Atomschutzverband TRAS im Gespräch mit Kollege Konrad.
Roman. Hamas in the morning. Venus has been the loop, a burning planet for me and you.
In den folgenden zwei Beiträgen befassen wir uns mit der europäischen Flüchtlingspolitik und der Vereinbarung zwischen EU und Türkei vom jüngsten Gipfel Anfang März. Im ersten Interview spricht Karl Kopp von ProAsyl über die geplanten Massenabschiebungen von Flüchtlingen aus Griechenland in die Türkei. Das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU sieht er im Zusammenhang einer völligen Erosion der Menschenrechte.
Abschiebung aus Griechenland, aber für jeden abgeschobenen Syrer darf ein in der Türkei befindlicher Syrer legal in die EU einreisen. Ein guter Plan, um Ordnung in den Flüchtlingszuzug zu bekommen?
Ja, es ist ein Plan, aber es ist ein Plan, um das europäische Asylrecht unterzupflügen. Also es gäbe überhaupt kein individuelles Asylrecht mehr. Es ist ein Plan, der brandgefährlich ist und der hoffentlich in dieser Form nie umgesetzt werden kann, weil doch der Widerstand von Seiten der internationalen Organisationen, der UN, der Menschenrechtsorganisationen und in Teilen des Parlaments auf jeden Fall groß ist. Also, aber es ist ein dramatischer Plan, um sozusagen Bootsflüchtlinge wie Stückgut zu behandeln und alle Rechtsnormen außer Kraft zu setzen.
Kann man was dazu sagen, wie die Flüchtlinge in Griechenland auf den griechischen Inseln zum Beispiel auf diese Pläne reagiert haben?
Na gut, die Leute haben jetzt schon Panik. Flüchtlinge im griechischen Transit, das sind jetzt knapp 50.000 unter schwierigen, zum Teil katastrophalen Bedingungen, vor allem an der mazedonischen Grenze, haben Angst. Ne? Sie haben Angst, dass vielleicht auch rückwirkend, was die Türkei schon dementiert hat, sie abgeschoben werden. Aber es ist ganz klar, es finden jetzt auf Grundlage des Rückübernahmeabkommens zwischen Griechenland und Türkei vermehrt Abschiebungen von Flüchtlingen und Migranten statt. Aber der Merkel-Plan sozusagen, wie er auch manchmal genannt wird, hätte ja praktisch die völlige Abriegelung der Seegrenze zufolge. Oder zynischer noch. Also ich meine, der Plan ist gefährlich, aber ist auch irgendwo, ist man völlig widersinnig. Also es ist praktisch so, es gibt dann Resettlement aus der Türkei für syrische Flüchtlinge, wenn es vorher welche unter Einsatz ihres Lebens bis nach Griechenland geschafft haben. Dann werden sie zurückgeschickt, ja, unter Missachtung des Völkerrechts, und dann könnten dafür eine andere Zahl nach Europa gebracht werden. Und dieses Europa, das ist ja das Schlimme an der Situation, was die Koalition der noch willigen Staaten, da gibt es kaum noch welche, das wäre dann Griechenland und Deutschland, favorisieren einen Ansatz, der das Asylrecht praktisch beerdigen würde und sind praktisch noch die Wohlmeinenden und die anderen schließen die Balkanroute, nehmen Tote in Kauf, gehen sozusagen über Leichen und werden auch andere Wege schließen. Die kritisieren zum Teil den Türkei-Deal, ne? Aber nicht aus menschenrechtlicher Perspektive, sondern weil sie ihre Abwehrmaßnahmen nicht von der Türkei abhängig machen würden. Das ist natürlich eine sehr dramatische Situation, dass man sozusagen in Europa auf Seiten der Herrschenden, der Regierenden kaum noch einen positiven Referenzrahmen findet. Ja.
Pressefreiheit scheißegal, auch der brutale Kampf gegen die kurdische Bevölkerung in der Türkei wird wohl neue Flüchtlingsbewegungen mit sich bringen. Trotzdem,
die Türkei wird eigene, ja, es werden Flüchtlinge aus der Türkei kommen.
Trotzdem,
ja.
Hat die EU eine andere Möglichkeit, als mit der Türkei in der Flüchtlingsfrage zu kooperieren?
Ja, wir sind der Meinung, dass wir, und zwar schon seit Jahren, dass man der Türkei hilft. Die Türkei hat in der Tat im Flüchtlingsbereich bei der Aufnahme auch sehr viel Wichtiges und Gutes geleistet und mehr als Europa in Gänze Flüchtlinge aufgenommen. Nur das Problem ist, das muss man leisten, dass die Flüchtlinge, die dort bleiben wollen, dass sie auch eine menschenwürdige Perspektive und Schutz finden. Dazu brauchen wir Geld und Entwicklungsmaßnahmen, damit die auch vor Ort praktisch überleben können. Das gilt auch für andere Hauptaufnahmestaaten, die lässt man im wahrsten Sinne des Wortes ja im Regen stehen. Und wir haben immer gefordert, schon seit Jahren, ihr müsst im großen Stil legal Menschen aus diesen Drittstaaten, natürlich auch aus der Türkei, im großen Stil nach Europa bringen, aufnehmen in Form von Resettlement, also Neuansiedlung oder humanitäre Aufnahmeprogramme. Wir haben immer gefordert, öffnet die Landgrenzen, dass die Leute nicht den tödlichen Seeweg gehen müssen und so weiter. Also all die Forderungen sind immer noch richtig und von daher ein Teil des Deals unterstützt die Türkei, dass Flüchtlinge überleben können, unbedingt. Aber es geht nicht nur um syrische Flüchtlinge, es geht um afghanische, iranische, Menschen aus Somalia, Eritrea, Sudan und anderen Regionen der Welt. Die darf man nicht vergessen. Es gibt nicht nur eine Flüchtlingsgruppe, syrische Flüchtlinge, nein, es gibt eine weltweite Flüchtlingskrise. Und in Europa gibt es eine politische Krise, die sozusagen das Ende, inhaltlich das Ende des Projekts Europas einleitet, ne? Weil Europa gar nichts mehr mit Flüchtlingsschutz, Menschenrechtsschutz zu tun hat.
Die einen schwadronieren von Schusswaffen gegen Flüchtlinge an Grenzen, die anderen sorgen dafür, dass die Menschen in ihrer jeweiligen Heimat oder im Mittelmeer verrecken. Ja. Bei der realen Politik gegen Flüchtlinge, die ja eigentlich hierzulande auch von fast allen Parteien mitgetragen wird, ist da das Gefühl der moralischen Überlegenheit gegenüber Orbán und der AfD berechtigt?
Ja, wir haben ja eine Orbanisierung der europäischen Flüchtlingspolitik. Es ist ja, dass Orbán, der Rassist, Antisemit, Flüchtlingsfeind, Islamophob sozusagen, ein Vorreiter ist, ja, der vorformuliert hat, wie Europa sich aufstellen muss. Und diese Politik wird ja praktisch umgesetzt. Und dann haben wir in Deutschland einen Innenminister, der noch offiziell sagt, wir waren zwar gegen einseitige Schließung der Balkanroute, aber de facto das Gleiche wollte. Wir haben in Deutschland vermittelt seit Monaten eine Debatte bei den Obergrenzen, wo es eigentlich um die Balkanroute ging. Und jetzt kritisiert Deutschland formal noch diesen Schritt, ist aber heilfroh, dass kaum noch Flüchtlinge durchkommen. Also wir haben Heuchler auf allen Seiten und wir haben die Urbanisierung und natürlich auch die Rechtspopulisten setzen die Agenda. Also von mir aus die AfD oder ja in anderen Ländern, die sind de facto schon am Gestalten. Man braucht sie gar nicht mehr, weil das Personal in der sogenannten Mitte des politischen Spektrums deren Inhalte bedient und umsetzt. Ja, wir haben da eine völlige Erosion bei den Menschenrechten, bei asylrechtlichen Standards, bei Menschenwürdestandards und überall tobt sozusagen flankierend die rassistische Gewalt.
Festung Europa, vor einigen Jahren eher ein Begriff linker antirassistischer Kritik. Nun scheint er für viele ein Begriff zu sein, auf den man sich positiv beziehen kann. Vielleicht als Abschlussfrage, hast du momentan irgendwelche Hoffnung auf eine Bewegung zu mehr Menschlichkeit, die sich dem massiven Abbau von Menschenrechten entgegenstellen könnte?
Ja, die Nazis hatten schon den Begriff Festung Europa positiv besetzt. Also das war ja immer das Ambivalente an dem Begriff. Also die Festung Europa war für die Nazis ein positives Projekt. Und jetzt, wenn die Rechtspopulisten und der Mainstream das aufgreift, dann ist das fast nur konsequent. Ja, aber im makabren Sinne. Hoffnung, was immer noch funktioniert, das sagen wir seit Monaten und ich denke, ihr berichtet es auch, es funktionieren die Initiativen, die antirassistischen Initiativen, die Flüchtlingssolidaritätsbewegung ist stark in Europa, ist viel europäischer vernetzt. Wir haben einzelne Regionen in Europa, die noch nicht sich völlig abkoppeln wollen. Die muss man stärken. Also es gibt sicherlich noch, das sind einzelne Städte wie Valencia und anderswo, die sagen, wir sind bereit zur Aufnahme. Also praktisch, man könnte sagen, das Modell Save Me, dass Regionen, Städte in Deutschland gesagt haben, wir sind bereit zur Aufnahme vor einigen Jahren, müssen wir heute viel stärker europäisch vernetzen, stärken. Und wir müssen sozusagen die Inhalte des Projektes Europa, nämlich wenn wir über Menschenrechte, Grundfreiheiten, Flüchtlingsrechte reden, Minderheitenschutz, wir müssen die stärken. Und wie gesagt, die Zivilgesellschaft funktioniert und Teilbereiche des Establishments und es gibt einzelne Regionen. Das könnte sozusagen die Koalition sein, um Flüchtlingsschutz zu stärken. Die Schutzsuchenden werden weiterhin kommen. Da kann Europa Kanonenbootpolitik fahren. Und wir müssen sehen, dass wir den Leuten zur Seite stehen.
Soweit Karl Kopp von Pro Asyl im Gespräch mit Kollege Fabian über die jüngste Vereinbarung zwischen EU und Türkei, MigrantInnen von Griechenland in die Türkei massiv abzuschieben. Wer partout keine Flüchtlinge will, der ist mit dieser Drohung erpressbar. Die Staaten an der Peripherie, zuletzt die Türkei, haben es längst entdeckt. Innerhalb der EU wird es aber auch schon versucht. Näheres dazu erklärte unser Frankreich-Korrespondent Bernhard Schmidt gegenüber Kollege Jan.
Zunächst muss man sagen, es gibt sogar innerhalb der EU im innereuropäischen Verhältnis Staaten, die eine vergleichbare Rolle übernehmen. Das gilt im Moment für Frankreich gegenüber Großbritannien. Es gibt seit 2003 das Abkommen von Le Touquet zwischen den damaligen Innenministern, Nicolas Sarkozy auf der französischen und Jack Straw auf der britischen Seite, also der Innenminister des berüchtigten Tony Blair, das dafür sorgt, dass Migranten, Flüchtlinge, auf dem Südufer des Ärmelkanals festgehalten werden, wo sie jetzt eben zum Beispiel im berühmt gewordenen Ort bzw. in der Stadt, in der Nähe der Stadt Calais festsitzen und eben slumartige Camps bilden. Das geht ja auch gerade durch die Medien. Im Verhältnis zwischen der EU und den konzentrischen Kreisen, die um die EU herum sich legen, ist das noch sehr viel ausgeprägter. Einer der ersten Staaten, der in dieses vorgelagerte Grenzregime eingebunden wurde, war Marokko. 2006, also vor 10 Jahren, fand in Rabat, der Hauptstadt Marokkos, ein Gipfel statt zwischen der EU, Marokko und anderen Staaten des afrikanischen Kontinents, wie zum Beispiel dem Senegal in Westafrika. Und da wurde beschlossen, dass sozusagen diese Staatenblöcke, die EU, Marokko dazwischen und Westafrika, in einen Dialog treten, um zu verhindern, dass unerwünschte Migranten nach Europa gehen. Das hat verschiedene Aspekte, repressive wie auch in späterer Zeit integrative. In Marokko ist es so, dass zwar einerseits zum Beispiel Leute mit Schusswaffeneinsatz daran gehindert werden, in die EU-Enklaven auf marokkanischem Territorium, also die spanischen Enklaven Ceuta und Melilla, hineinzukommen. Andererseits gibt es das sozusagen integrative Volumen, dass in den Jahren 2013 bis Anfang 2015 Marokko auch anbot, Migranten auf dem eigenen Territorium zu integrieren. Es gab also eine sogenannte Operation de Regularisation, also Legalisierungsoperation, wie man sie in Frankreich für die Sans-Papiers, für die undokumentierten, für die nicht mit Aufenthaltstiteln ausgestatteten Migranten kennt. Die ist inzwischen abgeschlossen, die wurde im Februar 2015 abgebrochen. Da ging es schon auch darum, mit Finanzmitteln aus der EU den Leuten sozusagen eine Perspektive auf marokkanischem Territorium zu verschaffen, was an und für sich nicht schlecht, nicht negativ ist, weil es dafür sorgt, dass Menschen, die dort arbeiten, wohnen, zum Arzt gehen, ihre Kinder zur Schule bringen, sozusagen eine legale Lebensperspektive haben, was aber schon auch den Aspekt hatte, dass es die Leute einfach von der EU forthalten soll. Wie gesagt, diese integrative Politik ist aber abgeschlossen seit Februar 2015 und die repressive Politik greift wieder ausschließlich. In der Folgezeit hat Europa weitere konzentrische Kreise rund um die EU gelegt. Also dieser Rabat-Prozess, wie man das, was da mit der Konferenz 2006 angestoßen wurde, nennt, seit Juli 2006, ist nicht besonders fortgekommen im multilateralen Verhältnis, sondern was die EU aus ihrer Sicht erfolgreicher betrieben hat, ist, dass sie im bilateralen Verhältnis zwischen dem Block EU und einzelnen Staaten mit Abkommen vorankommt. Das traf tatsächlich für Libyen zu unter dem alten Regime unter Gaddafi. Die EU würde das gerne wieder fortsetzen oder neu beginnen. Das Problem ist, es gibt im Moment keine international anerkannte Regierung. Das könnte sich ändern. Es gibt ja eine, die unter UN-Fittichen nicht eingesetzt worden ist, weil sie noch nicht regiert, aber gebildet worden ist als Regierung der nationalen Einheit. Im Moment gibt es ja zwei rivalisierende Staatsmächte, ein Parlament und eine Übergangsregierung im Westen. Libyen in Tripolis in der Hauptstadt und eine Gegenregierung und ein Gegenparlament in Tobruk im Nordosten. Und es gibt eine Einigung auf eine nationale Einheitsregierung, die in Skirat, also in Marokko, im Dezember 2015 unter UN-Fittichen getroffen wurde. Die ist aber bislang noch nicht von beiden Parlamenten anerkannt. Wenn die formal eingesetzt sein wird, dann ist damit zu rechnen, dass es einerseits eine EU-Militärintervention geben wird gegen Daesh, also den IS, den sogenannten Islamischen Staat, dass dann aber andererseits auch Nägel mit Köpfen gemacht werden wird, was die Bekämpfung von unerwünschter Migration, also immer unter dem Deckmantel Kampf gegen, auch militärischer Kampf gegen Schlepper, betrifft. Dieses Grenzregime ist also um verschiedene Staaten erweitert worden. Die Türkei ist jetzt dabei, sozusagen auch ein Kettenglied in diesem System zu werden. Das System wird in konzentrischen Kreisen sogar so weit erweitert, dass seit 2014 mit den Staaten am Horn von Afrika, Nordostafrikas, verhandelt wird. Das ist nach dem Rabat-Prozess, der sogenannte Khartoum-Prozess. Also Khartoum ist die Hauptstadt des Sudan, beziehungsweise inzwischen des Nordsudan, seitdem der Südsudan am 9. Juli 2011 unabhängig wurde. Und in diesem Prozess ist sogar eines der Hauptherkunftsländer von Geflüchteten wie Eritrea eingebunden. Und Eritrea gehört nun wirklich zu den brutalsten Diktaturen auf diesem Planeten. Man nennt es auch das Nordkorea Afrikas, wo die EU auch Geld darüber gibt, um zu sagen, wir geben den Leuten eine Perspektive vor Ort, zum Beispiel durch die Förderung der Landwirtschaft. Also spricht das nichts gegen die Förderung der Landwirtschaft, aber auch da ist es sozusagen das Zuckerl, mit dem das repressive Vorgehen, mit dem Leute, Menschen an der Migration gehindert werden, versüßt werden soll. Und das handelt sich einfach um ein ebenso brutales wie menschenverachtendes Regime, das da hofiert wird. Also im Sudan ist es auch komischerweise so, dass da ein Regime hofiert wird. Also die EU verhandelte in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum mit dem Regime, dessen Präsident andererseits auf der Verhaftungsliste des Internationalen Gerichtshofs steht. Also Omar al-Bashir soll ja festgenommen werden, wenn er irgendwo außerhalb seines Landes den Kopf vorzeigt. Und Südafrika wurde ja auch im Juni 2015 dafür kritisiert, dass bei einem Besuch Omar al-Bashirs dieser nicht festgesetzt wurde. Aber mit einem solchen Regime verhandelt die EU da. Also was Erdogan macht, ist nur ein Glied in der Kette. Er ist nicht der Erste. Es wird wohl auch nicht der Letzte sein. Und auch, was Gaddafi auf einem anderen Feld gemacht hat, nämlich EU-Politiker zu bedrohen, wenn ihr meinen Interessen nicht Genüge tut, dann bedrohe ich euch damit, dass ich euch Migranten rüberschicke. Das tun inzwischen auch EU-Staaten. Das hat zum Beispiel François Hollande und vor ihm der französische Wirtschaftsminister Emmanuel Macron mit Großbritannien gemacht, indem sie am 3. März, Großbritannien damit drohten, dass, falls das Land am 23. Juni für den Brexit, also für den EU-Austritt, stimmt, was immer man jetzt davon hält, ich bin jetzt nicht unbedingt dafür, aber so lautet jedenfalls die Drohung, dass dann die Migranten eben nicht länger am Ärmelkanal festgehalten werden, sondern dass in Anführungszeichen Frankreich dann Großbritannien mit Migranten überschwemmen könnte. Das ist dieselbe Denkart bzw. Redeart, die Gaddafi im Umgang mit der EU an den Tag legt, dass er lange an der Macht war, und die jetzt Erdogan an den Tag legt, der ja auch sagt sozusagen, wenn ihr mich nicht machen lässt gegenüber der Pressefreiheit, gegenüber den Kurden, gegenüber Opposition im eigenen Land, und wenn ihr nicht Geld rüberschiebt, dann werde ich euch überschwemmen. Also dieser Ausdruck ist natürlich an die Mentalität der EU-Politiker anerkannt. Man kann über das libysche Regime unter Gaddafi sehr viel, äußerst viel Negatives sagen. Aber nicht unbedingt, dass möglich, das Land abgeschottet hätte gegenüber Migration. In Libyen lebten 5 Millionen libysche Einwohner und 2 Millionen Migranten unter Gaddafi.
Wie geht es jetzt weiter? Die Türkei hat ein Angebot gemacht.
Wie mhm. siehst du das? Wie hat man das in Frankreich aufgenommen? Ich habe gehört, dass Hollande insbesondere bei der Visumsfreiheit doch große Bedenken geäußert hat.
Ja, also wie andere EU-Politiker opponierte er von rechts gegen das Vorhaben, das ja insbesondere durch Angela Merkel eingefädelt wurde. Wobei er, also die Einigung ist ja noch nicht zustande gekommen, sondern vertagt worden auf einen neuerlichen EU-Türkei-Gipfel, der am 18. 19. März stattfinden soll. Aber nach dem vorläufigen Gipfel, also dem vorläufigen Ergebnis, das ja im Moment nur ein Vorschlag ist, hat Hollande doch im Endeffekt die vorläufigen Ergebnisse begrüßt, also die in Brüssel am 7. März auf dem Tisch lagen. Auch wenn er tatsächlich sagte, die Visumserleichterung bzw. Visafreiheit für türkische Touristen und andere Reisende, die ja ein Bestandteil des Pakets von Vorschlägen ist, das würde tatsächlich eventuell zu weit gehen. Ich vermute aber, dass er das schlucken würde, weil er doch grundsätzlich für das Abkommen ist. Aber es gibt andere Staats- und Regierungschefs in der EU, die von rechts dagegen opponieren und sogar ideologische Fundamentalopposition dagegen betreiben. Das gilt zum Beispiel für den ungarischen Regierungschef Viktor Orban. Da geht es bei ihm nicht unbedingt um die Visafreiheit für türkische Reisende, sondern es ist ja auch Teil des Vorschlags, dass gesagt wird, die EU kann Flüchtlinge zurückabschieben in die Türkei, also Griechenland kann zum Beispiel Leute zurückschicken, auch inklusive syrische Bürgerkriegsflüchtlinge, die ja bislang noch als eine besonders zu behandelnde und relativ gut zu schützende Gruppe behandelt wurden. Also an der griechisch-mazedonischen Grenze wurden verschiedene Nationalitäten pauschal abgewiesen, wie zum Beispiel Iraner, aber Menschen aus dem Irak und aus Syrien wurden durchgelassen. Und das ist jetzt auch vorbei. Also syrische Bürgerkriegsflüchtlinge wurden doch als eine besonders zu schützende Gruppe behandelt. Und in dem Vorschlag geht es ja darum, dass selbst syrische Flüchtlinge zurückgeschickt werden können, zum Beispiel von den griechischen Inseln in die Türkei, dass aber dann Vertreter der EU in die Flüchtlingslager in der Türkei gehen und dort in den Camps sozusagen diejenigen Syrer auswählen, die dann ihrerseits nach EU-Europa dürfen. Da gibt es aber eine Fundamentalopposition, die von rechts dagegen Sturm macht, indem zum Beispiel der Orban sagt, das würde ja aber bedeuten, dass man doch Syrer reinlässt und das geht ja im Prinzip gar nicht. Mhm. Die belgische Rechtsregierung lässt ähnliche Töne oder zumindest Teile von ihr lassen ähnliche Töne hören, weil es gibt auch Turbulenzen gerade dort in der Koalition, aber in der Koalition ist ja die irgendwo zwischen konservativ und rechtsextrem stehende angesiedelte flämische Partei NVA, also Neue Flämische Allianz, NWA. Von der kommen doch deutlich auch Töne, dass sie sagen, also Leute in die Türkei zurückschicken, wunderbar, aber hier also im Gegenzug Leute aufnehmen, nee, also so geht's ja nicht.
Ja, also soll der Erdogan doch lieber noch ein paar kurdische Städte zu Klump schießen und alle Journalisten einsperren, syrische nebenbei ja auch. Aber wenn er uns einen Flüchtling schickt, also das geht nicht.
Ja. Wobei es geht ja, wie gesagt, nicht um Schicken, sondern in dem Vorschlag geht es darum, dass die EU vor Ort Leute auswählt. Also sozusagen, wenn eine syrische Familie es auf eine griechische Insel schafft, da kann sie zurückgeschickt werden. Die Vorstellung ist ja auch irgendwo irrsinnig, aber die Vorstellung ist, die Leute werden das dann auch mit sich machen lassen. Da wird auch niemand sich gewaltsam mit der Polizei anlegen, da wird auch niemand Selbstmord begehen, sondern die werden dann brav zurückgehen in die Türkei, weil sie ja wissen, dass dann die EU kommen wird und vielleicht nicht sie selber, aber andere
syrische Flüchtlinge irgendwann auswählen wird. Angela Merkel hat das ganz direkt gesagt, dass die dann natürlich nicht zurückgeschickt werden. Es ist einfach irrsinnig, ein Stück Mensch gegen das andere Stück Mensch.
Ja.
Und das soll dann alles noch irgendwie gut sein.
Soweit Bernhard Schmidt, Radio Dreieckland Frankreich-Korrespondent im Gespräch mit Kollege Jan. Das war das Fokus Europa Magazin vom Montag, den 14. März. Die einzelnen Beiträge und die gesamte Sendung könnt ihr unbefristet auf unserer Webseite rdl.de sowie auf der Plattform freie-radios.net nachhören. Die GEMA-freie Musik kam heute von Mr. Fun and Music aus den USA. Am Mikrofon verabschiedet sich Mathieu.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.